An die Mutter. Bradford, 12. Januar 1845. Liebe Mutter, dass ich dir vergnügte Weihnachtstage und ein glückliches neues Jahr gewünscht habe, kannst du dir denken, wenn ich auch brieflich, nach alter Sitte, keine Anzeige davon machte. Aber die Sitten kommen ja immer mehr aus der Mode und die Sache wird viel einfacher und schöner, wenn die alte Sitte im Herzen fortbesteht. Nun kann ich dir versichern, dass ich ein Herz habe, so gut wie jedes andere Menschenkind, und mein Herz ist die alte gute Sitte, und die alte gute Sitte ist mein herzlicher Glückwunsch. Für deine letzten Nachrichten sage ich dir den besten Dank. Sie zeigen mir stets, dass es noch ein Leben gibt, wo Liebe und gute Laune die Seelen ineinander schlingen, woran ich in diesem Lande, wo ein einziger Jammer und die schrecklichste Not die grelle Fiedel streicht, oft zu zweifeln beginne. Es ist mir gewiss nie ein größeres Heil geschehen, als dass ich einst Gelegenheit fand, nach England zu gehen, wo man alles Elend, aber auch alle Mittel, es zu heben, kennenlernt. Diese Mittel, dem Elend abzuhelfen, binden auch den einzigen Trost. Während ihr in Detmold unter Blumen und guten Menschen wandelt, treibe ich mich in der Mitte eines lärmenden Volkes herum, mache oft an einem Abend mehr Erfahrungen wie sonst in einem Jahr und finde oft, dass es sehr gut ist, das heitere rheinische Leben mit dem ernsten Englischen für einige Zeit zu vertauschen. Glücklich, wer einmal in die Welt hinausgeschleudert wird. Der Tod des alten von Finke überraschte mich ebenfalls. Mit solchen alten Herren geht eine Generation zu Grabe, die wir lieb hatten. Wir jungen Leute beginnen nun den Tanz an ihrer Stelle. Oft auf andere Weise, aber gewiss mit derselben Begeisterung und mit demselben Wunsche zu nützen. Der alte von Finke hielt es seiner Arbeit wert, einer ziemlich herabgekommenen Provinz Preußens alle Tätigkeit zu schenken, und ein junger Mann, von dem du sprichst, Freilichrat, glaubte nichts Besseres tun zu können, als das Talent, was die Natur ihm gegeben, zum Angriff auf ihm verhasste und unwürdig scheinende Verhältnisse zu verwenden. Beide Leute hatten recht. Sie folgten ihrer Überzeugung und handelten. Wer am meisten nütze, das können wir noch nicht wissen. Keiner verfehlte eine gewisse Wirkung, und so mag Friedrich Wilhelm IV. Oft mehr vor dem einfachen Poeten zittern, als er sich einst über den alten von Finke freute. Ob es aber nicht gut ist, dass bisweilen auch ein König zittert, das lasse dir von deinem gelehrten Karl, der sich ja mit Gegensätzen in diesem Augenblick befasst, auseinandersetzen. Dass der König Ursache hat, vor einem Poeten zu zittern, das glaube ich. Es gibt darüber einen schönen Vers, der ungefähr so heißt. Kennst du die Hölle Dantes, die schrecklichen Terzetten? Wen der Dichter darin verwebt, den kann nichts mehr erretten. Das heißt, mit anderen Worten, die Sünde der Könige wird durch den Poeten bekannt gemacht und kommt auf die späteste Nachwelt. Dass ich dir bisweilen etwas wilde Briefe schreibe, dafür kann ich gewiss nicht. Es peinigen mich stets trübselige Gedanken, die mir meine Umgebung beibringt. Man muss sich in England mit dem armen Volke abgegeben haben, um zu wissen, was es für Unglück auf der Welt gibt. Es kann einen Bär zum Weinen bringen, ein Schaf zum Tiger machen. Ich sollte mich freilich lieber mit Wolgarn bekümmern, aber ich kann nicht anders. Ich muss auch an etwas anderes denken. Lange Zeit werde ich aber nicht mehr unter diesem barbarischen Geldvolk zubringen. Denn diese Engländer, diese Reichen, sind mir verhasst bis in den Tod. Das kleine Mädchen, die Miss Chatham, von der du schriebst, mag ein gutes Kind sein, aber es fasst mich ein Schrecken, wenn ich an ihren Vater denke, der sein großes Vermögen durch den Ruin vieler Tausende seiner Arbeiter erwarb. Liebe Mutter, es ist ein Glück, dass wir nicht reich sind. Seit einiger Zeit denke ich an den seligen Vater mit doppelter Liebe und werde ihn nie vergessen. Ein Trost in dieser schwarzen Umgebung wird mir vielleicht die Veränderung sein, die im Passavantschen Hause vorgeht. Der Alte gibt nämlich sein Geschäft in Manchester auf und zieht mit Frau und Kindern hierher. Auf seine Frau freue ich mich sehr. Ich habe mich fast in die alte Dame verschossen, denn die hat so lebhafte Augen und spricht gescheit über Kirche und Staat. Ein weibliches Wesen tut mir überhaupt Not, denn das will ich den Frauenzimmern nur zum Ruhme nachsagen, sie können ein Menschenkind erfreuen und erheitern. Am liebsten heirate ich gleich, aber leider habe ich noch manche Schlacht zu gewinnen, ehe ich den Rat des Landpredigers von Wakefield befolgen kann. Meine verehrten Herren Brüder sollten übrigens doch gar nicht zu platonisch werden, wenn sie auch nicht gerade die gewiss sehr geistreiche Ida freien. So will ich Karl doch wenigstens erlauben, ein lächelndes Regierungsratskind oder dergleichen von der Kammer oder Kanzlei zu beschauen, und wenn Wilhelm die Miss Chatham erobern will und ich ihr halbes Vermögen an die Armen gibt, so werde ich ein Auge bei dieser Heirat zudrücken. Denn du weißt, Mutter, ich bin human. Ehe ihr übrigens entscheidende Schritte tut, fragt doch lieber bei mir an. Mein Weltblick weiß die Spreu vom Weizen zu sondern, und gebe ich meine Einwilligung, da sind sämtliche Hindernisse beiseite geschoben. Natürlich! Ob unser Ferdinand auch schon in den Stand der heiligen Ehe getreten ist, steht dahin. Fast möchte ich es vermuten, denn nur ein Übermaß menschlicher Glückseligkeit kann ihn so lange vom Schreiben abhalten. Seit Jahrtausenden hörte ich nichts von ihm. Da dieser Brief per Einschluss gehen soll, so habe ich keine Zeit, weiterzuschreiben. Apropos, hast du das Geld von Köln erhalten? Neulich erhielt ich einige Nachrichten von dort. An alle Geliebten und Liebende meinen herzlichen Gruß. Von ganzem Herzen, dein Georg. Es freut mich, dass dir der Boss Freude macht. Er ist ein edler Mann. Hier in England wird er ungemein verehrt. Er hat jetzt eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, dieser Dickens, welcher am besten erzählt, wie es bei armen Leuten hergeht. Neulich las mir mein Schneider, ein armer Teufel, etwas daraus vor, und die hellen Tränen standen ihm zuletzt im Auge.